sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit. Unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, das Wort, das jetzt über dieser Predigt steht, es kommt aus dem Hebräerbrief, es ist nur ein einzelner Vers. Wir lesen in Hebräer 13, Vers 8. Gedenkt an eure Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Ihr Ende schaut an und folgt ihrem Glauben nach. Gedenkt an eure Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Ihr Ende schaut an und folgt ihrem Glauben nach. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, wir wollen dir Dank sagen, dass du uns in deinem Haus heute Morgen dieses Wort schenkst für unser Leben und dass du uns aufrufst, die Lehre des Glaubens noch einmal anzuschauen, ihr Ende anzublicken und dann zu lernen für unser Glauben. Das wollen wir jetzt versuchen, das umzusetzen in dieser Predigt. Aber es wird uns nur dann gelingen können, wenn du diese Predigt selber segnest. Und so wollen wir dich bitten, Herr, dass du durch deinen guten Heiligen Geist diese Predigt segnen wollest. Segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Gedenkt an eure Lehrer, die euch das Wort gesagt haben. Ich war auch auf einer Privatschule, auf keiner christlichen. Wenn ich an meine Lehrer denke, die meisten, die waren nicht gläubig. Doch der Religionslehrer und der Lateinlehrer und der Deutschlehrer, die schon. Aber die können hier nicht gemeint sein, weil die sind noch am Leben, deren Ende kann ich noch nicht angucken. Also es scheint hier in diesem Hebräerwort nicht um meine Lehrer und auch nicht um ihren Mathematik- oder Geschichtslehrer gegangen zu sein, sondern es geht hier um andere Lehrer. Und wenn man den Hebräerbrief kennt, wenn man die Kapitel vor diesem 13. Kapitel, aus dem der Predigtvers stammt, kennt, so weiß man, dass hier die Lehrer des alten Bundes gemeint sind. In den Kapiteln 11 und 12 und als Vorbilder vor Augen geschaut sind, gestellt sind. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe mir diese Brüder und Schwestern aus dem Alten Bund angeschaut und habe vor allen Dingen auf ihr Ende geguckt, um aus ihrem Glauben zu lernen. Dann ist mir eine Sache aufgefallen, als ich auf das Ende geguckt habe. Bei so einer besonderen Anzahl von Lehrern des Glaubens, von Vätern des Glaubens, wird etwas über ihr Leben gesagt, nämlich, dass sie alt und lebenssatt starben. Alt und lebenssatt. Es sind insgesamt 5 Männer, über die das in der Bibel gesagt wird. Ich habe mir gedacht, die Männer guckst du dir mal genauer an. Diese Väter des Glaubens, diese Männer des Glaubens. Und über die habe ich nachgedacht. Und ich habe bei jedem der Männer etwas ganz Besonderes an ihm gefunden. Etwas besonders Kennzeichnendes an seiner Person, aus dem ich dann wiederum etwas für meinen Glauben lernen konnte. Und so möchte ich das in dieser Predigt heute Morgen probieren. Ich möchte an diese Väter, diese Lehrer des Glaubens des Alten Bundes denken, die uns das Wort Gottes übermittelt haben. Wir schauen auf dieses Ende, das ein gutes Ende war, das alt und lebenssatt sein durfte. Wir wollen dem nachfolgen, was diese Männer getan haben. Da ist der erste Mann, der erste Lehrer des Glaubens, der erste Vater des Glaubens, Abraham. Er ist der erste, von dem die Bibel sagt, dass er alt und lebenssatt starb, also ein gutes Ende hatte. Und als ich an diesem Abraham nochmal neu gedacht habe, da wurde mir klar, das Kennzeichnende für diesen Abraham ist eben der Glaube, aus dem er lebt. Das Kennzeichnende für Abraham ist der Glaube. Ein Glaube trotz widriger Umstände. Abraham glaubte immer wieder, obwohl Dinge doch ganz anders waren in seiner in seiner Realität. Er glaubte Gottes Sendungswort, als er da in Ur in Chaldea lebte, obwohl er gar nicht wusste, wo es da hingehen sollte. Lass alles hinter dir und brech auf in ein Land, das ich dir noch zeigen werde. All die grünen Ungewissheiten. Und obwohl er keine Sicherheit hatte, gehorchte er Gottes Sendungswort. Er vertraute, glaubte Gott. Er glaubte Gott, als dieser ihm sagte, du wirst so viele Nachkommen haben wie Sterne am Himmel. Obwohl er schon alt war und seine Frau ebenfalls alt war. Er glaubte, obwohl die biologische Uhr bei ihm schon längst abgelaufen war, glaubte er und vertraute er der Verheißung Gottes. Er machte sich immer wieder neu fest bei diesem Gott, obwohl die Realität häufig ganz anders aussah. Er glaubte selbst dann noch der Verheißung Gottes, als dieser ihn hieß, hinzugehen und seinen eigenen Sohn zu schlachten. Er glaubte und vertraute, war gehorsam und er wurde belohnt. Für diesen Glauben, obwohl die Realitäten dagegen standen. Das kann man deutlich sehen an Abraham, das wird im Neuen Testament noch immer wieder erwähnt, nicht dieser Glaube, der wurde Abraham zur Gerechtigkeit angerechnet. Das können wir lernen, wenn wir an diesen Vater des Glaubens denken. Für unseren Glauben, dass das das Wichtigste ist, dass wir Gott, dass wir Jesus bedingungslos vertrauen sollen. Egal wie die Umstände sind, trotz aller Widrigkeiten, trotz der Obwohls, die wir so häufig sprechen, weil der Widersacher sie so sät in unserem Leben. Der Glaube ist ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht, heißt es in Hebräer 11. Darauf kommt es an, und das hat Abraham vorgelebt, dass er nicht gezweifelt hat an dem, was er nicht gesehen hat. Das ist auch die Aufgabe, vor der wir immer wieder neu im Glauben stehen. In so einem Glaubenswerk wie in der FEP, in dem, was wir in der Gemeinde erleben, in dem, was in der Familie uns immer wieder als Aufgabe vor die Füße gestellt wird. Wir haben immer wieder zu glauben, trotz aller Widrigkeiten. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Dieses alte Jesaja-Wort, das gilt für Abraham, wie für uns, wie für alle Menschen, die noch leben werden. Und so möchte ich dich neu aufrufen, heute Morgen als erstes in dieser Predigt, neu zum Glauben an Jesus Christus. Mach dich neu fest beim Herrn. Vertraue ihm neu, bedingungslos. Ich kenne eure und ihre ganz konkreten Situationen momentan nicht. So die Anfechtungen und Zweifel, die vielleicht da sind. Aber im Namen Gottes darf ich dir zurufen und ihnen zusprechen. Vertraue neu, glaube wie Abraham. Schau nicht auf das Irdische, nicht auf die vermeintlichen Realitäten, sondern vertraue allein dem größten, ewigen und allmächtigen. Vertraue Jesus. Und du wirst gesegnet werden wie Abraham, der alt und lebenserstorben wurde. Ich versuche immer, den Predigten Dinge so ein bisschen konkreter zu machen. Und so möchte ich das auch heute tun. Ich möchte nicht nur aufzeigen, was wir tun, sondern auch konkreten Anweisungen geben, wie das denn geschehen kann. Das ist ja so einfach gesagt, nur glaube neu. Aber das ist ja gar nicht so leicht zu glauben. Das können wir ja nicht aus uns heraus. Glaube ist ja etwas, was Gott in uns hineingeben muss. Römer 10 lesen wir, dass der Glaube aus der Predigt kommt. Und deshalb möchte ich dir neu das ans Herz legen. Höre neu Predigten. Nicht nur am Sonntag, sondern geh hin in die nächste Woche. Wenn du Glaubensstärkung willst und wenn du dich neu festmachen willst in Jesus, dann geh neu in die Predigt. Der Glaube kommt aus der Predigt und wir haben Gott sei Dank über Internet und über CDs viele Möglichkeiten, über Bücher Predigten zu lesen, Predigten zu hören. Und das ist ein ganz konkreter Tipp für deine Glaubensstärkung für die nächste Woche. Beschäftige dich nächste Woche jeden Tag mit einer ganz konkreten Predigt, die du aus dem Internet rausziehst oder in einem Buch liest, in einer Predigtsammlung. Stärke noch deinen Glauben. Ein zweiter Zweites, was wir an den Lehrern, den Vätern des Glaubens lernen können an Isaak, nämlich dass wir Menschen nicht misstrauen sollen. Isaak ist der Zweite, von dem die Bibel berichtet, dass er alt und lebenssatt starb und verschied. Und wenn man auf das Leben des Isaaks schaut, der fällt ja so ein bisschen ab gegenüber seinem Vater Abraham. Über Abraham wird sehr viel berichtet im Alten Bund. Isaak ist relativ begrenzt. Und er ist auch nicht der ganz große Glaubensheld, der ganz große Führer. Aber eines, das macht ihn aus und das macht ihn für mich kennzeichnend, denn er ist ein Mensch gewesen, der anderen nicht misstraut hat, obwohl die es eigentlich verdient hätten. Das geht schon los bei der Geschichte der Opferung. Wenn man das liest, ist eben schon gesprochen, da hat Abraham Glauben bewiesen. Aber Isaak an dieser Geschichte nicht misstraut. Der fragt noch so, Vater, wo ist denn das Schaf, wo ist denn der Bock, der geschlachtet wird? Also er hat schon verstanden, als die beiden da zum Berg hochziehen, irgendwas fehlt hier ja, der hat schon Lunte gebrochen. Und wir lesen in der ganzen Geschichte nichts von einem Widerstand, sondern er hat seinem Vater nicht misstraut. Der ist mit ihm gegangen. Der hat auch seinem Nachbarn Abimelech nicht misstraut, als der in Brunnenstreit mit ihm kommt. Und die behaupten, das sind unsere Brunnen gewesen, die doch ihm gehört haben. Hat er gesagt, das ist in Ordnung, dann baue ich mir halt neue Brunnen. Der hat nicht auf sein Recht beharrt. Der hat anderen vertraut, obwohl die das Vertrauen vermutlich, so wie die Bibel schreibt, missbraucht haben. Aber ja, hat er neue Brunnen gegraben. Der hat anderen nicht misstraut. Selbst bei seinem eigenen Sohn, wir kennen die Geschichte ja, Jakob und Esau nicht. Da kommt dann der Jakob hin, man hat sich das Fell übergeschmissen und er schleicht sich den Erstgeburtssegen. Auch da ist er nicht misstrauisch genug und segnet ihn. Aber wie wäre wohl die Geschichte des Volkes Israels weitergegangen, wenn der misstrauisch gewesen wäre? Wir sind so eine Gesellschaft geworden, die ist voller Misstrauen. Wir schließen unsere Türen fest ab und wir sehen überall erstmal den Betrug und die Hinterlistung. Manchmal ist das ja auch berechtigt. Aber wo das Misstrauen immer mehr um sich greift, da kann kein zwischenmenschliches Leben gedeihen. Wir dürfen als Christen und Christinnen vertrauen, auch gegen irgendwelche Objektivitäten. Wenn wir es nicht tun, wenn wir nur im Misstrauen verharren, dann brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn zwischenmenschliches Leben nicht gelingt, wir eines Tages nicht alt und lebenssatt sterben, sondern alt und verbittert. Wir dürfen in Menschen Vertrauen setzen, selbst wenn die es nicht rechtfertigen. Und ich glaube, man kann nicht Lehrer sein, wenn man das nicht immer wieder neu tut. Wenn man Menschen irgendwann aufgibt und sagt, die haben es nicht mehr, dann hat man den Beruf verfehlt. Das müsst ihr tun als Lehrer. Immer wieder Vertrauen in Menschen setzen, auch wenn die erstmal gar keinen Anlass dazu geben, dass die berechtigt sind, dass man ihnen vertraut. Und ihr sollt und dürft und müsst das tun, in der Schule, wie in der Gemeinde, wie in der Familie, weil Gott mit uns ja genauso handelt. Ich, Olaf Latzel, habe es doch nicht verdient, dass dieser Gott mir vertraut in der nächsten Woche, dass ich würdig sein Evangelium verkündigen kann. Ich habe dir schon häufig genug enttäuscht. Er hätte allen Grund, misstrauisch zu sein. Aber all sein Misstrauen, was Gott berechtigterweise gegen mich haben könnte und hat, das hat er auf Golgatha gelöscht. Und er vertraut mir neu, obwohl ich es nicht verdient habe. Und wenn Gott an mir so handelt, und er handelt nicht nur an mir so, sondern auch an euch, dann dürfen wir auch in Menschen Vertrauen setzen, die es eigentlich nicht verdient haben. Wir brauchen uns nicht dem Misstrauen zu verlieren. Wir wissen das ja mit Petrus, das war ja auch so einer, nicht? Der hatte eigentlich kein Vertrauen mehr verdient, wo er dreimal den Herrn verleugnet hatte. Und der Herr setzt ihn trotzdem neu in den Dienst. Das dürfen wir lernen an diesem Isaak, der das eben auch so lebt. Der Menschen vertraut und auch auf die Nase damit fällt und auch ausgenommen wird. Aber er stippelt letztlich alt und lebenssatt. Das ist mein ganz konkreter Tipp als Zweites an dich. Wenn dir in der nächsten Woche, in der nächsten Zeit ein Mensch begegnet, der etwas von dir möchte, der etwas bittet von dir und du meinst, der haut mich hier übers Ohr, dann gib's ihm trotzdem. Dann tu es ihm trotzdem. Investiere Vertrauen trotz all deines Misstrauens. Du tust nicht für ihn, sondern tust deshalb, weil er Jesus dir zuerst vertraut hat. Ein drittes, was wir lernen können an den Männern, die alt und lebenssatt gestorben sind, dass wir Buße tun sollen. Der dritte Mann, von dem das in der Bibel berichtet wird, dass er alt und lebenssatt sterben kann und darf, das ist David. David ist ein großer Lehrer des Glaubens gewesen. Über 60 Psalme hat der geschrieben. Was ist das für ein Lehrer? Das ist der Mann des Alten Testamentes, der im Neuen Testament am häufigsten zitiert wird. Ein großer Lehrer und ein großer Verbrecher. Wir machen derzeit in der Bibelstunde eine Einheit zum Thema David hier in der Gemeinde. Wir haben über all das Wunderbare gelesen, nicht so die Bilder, die uns vor Augen sind, wie David den Goliath schlägt, das kennen wir alle noch aus dem Kindergottesdienst, was er für ein begnadeter Psalmdichter war, aber das ist nur die eine Facette dieses Mannes. Er ist ein brutaler Kriegsführer gewesen, ein Heerführer, der schlimme Blutbäder angerichtet hat. Und mehr noch, ein Ehebrecher, ein Betrüger, ein hinterlistiger Meuchelmörder. Wir kennen alle diese Geschichte von der Batscheba, der Frau des Uriah, der Ehebruch treibt und den Mann dann furchtbar umbringen lässt. Ein ganz schlimmer Finger, dieser David. Weißt du, was das absolut auszeichnende an diesem David ist? Das hervorstechendste Merkmal für mich ist nicht seine Verdorbenheit, ist nicht sein begnadetes musikalisches Talent. Es ist das, dass dieser David immer wieder in die Buße geht. Wann immer der Mist baut, wann immer der sündigt, wann immer der daneben liegt, dann zerbricht ihm das Herz und er kommt zu Gott. Davon sind seine Psalme Zeugnis. Es gibt in der Bibel insgesamt 7 Bußpsalme. Und es ist nicht umsonst, dass 6 davon von David geschrieben sind. Er geht immer wieder in die Buße. Er bekennt immer wieder vor Gott die Schuld. Ihr müsst mal lesen, den Psalm 32, diesen Bußpsalm, wo er das reflektiert, wie die Sünde ihn fast zerfressen hat und wie er dann zum Herrn gekommen ist und wie er ihn frei gemacht hat. Er ruft auch immer wieder die Menschen auf, Buße zu tun. Und das ist ja der zentrale Akt unseres Glaubenslebens, das Bußtun. Als der Jesus seinen Dienst beginnt, das ist das erste Wort. Tut Buße. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Als es so richtig losgeht, Pfingsten in der Urgemeinde, Petrus, der die vollmächtige Predigt hält, da werden sie gefragt, was sollen wir denn jetzt tun? Ihr Männer, liebe Brüder, nicht. Das ist das Erste, was die Versammlung hört. Tut Buße. Das heißt, bekennt eure Schuld, eure Sünde, geht um zum lebendigen Gott. Das ist der zentrale Akt des Glaubens. Und wenn wir das tun, wenn wir das vor Gott bekennen, wirklich gläubigen Herzens, dann wissen wir, dann sind wir im Reinen mit Gott. Wenn wir das nicht tun, wenn wir meinen, ist ja alles in Ordnung, dann bleibt der Zorn Gottes über uns. Dann werden wir nicht alt und lebenssatt sterben, sondern dann werden wir vielleicht alt an Tagen werden. Aber da bleibt die Unruhe in letzter Konsequenz in uns. So sehr wir die wegleugnen und wegdrücken wollen. Es ist wichtig für gelingendes Leben, dass wir immer wieder Buße tun. Auch das ist ja so ganz schnell mal formuliert, nicht? Und das wissen wir ja auch alle. Aber ich möchte auch das konkret machen mit einem Tipp. Ich möchte dir den Tipp geben, geh einfach mal hin in der nächsten Woche, setz dich hin und denk mal darüber nach, über die eine Sache, die dir momentan am meisten zu schaffen macht. Die Sünde, die Sache, die dich momentan am ehesten von Gott wegzieht. Dein Jähzorn, dein Geldgier, deine Sexsucht, dein Hochmut, deine Lästerei, keine Ahnung, es ist ganz unterschiedlich bei uns. Die eine Sache, die momentan so am stärksten ist bei dir. Und ich schreibe auf den Zettel, kleine Kalkulation, und legst sie dir ins Portemonnaie. Heute ist ja nicht, wir gucken häufiger ins Portemonnaie als in die Bibel rein, deshalb im Portemonnaie ist das gut aufgehoben. Wenn immer du das Portemonnaie aufmachst und siehst die Karteikarte, dann hast du es dir selber gesagt. Und bitte Gott dann, dass er dir Kraft gibt, dass du davon lassen kannst. Und bitte ihn um Vergebung für diese Sünde, die dich momentan beherrscht, mit der du momentan kämpfst. Ein Viertes, was wir lernen können an den Lehrern und Vätern des Glaubens, dass wir uns intensiv mit Gott auseinandersetzen sollen. Das lernen wir an Hiob, von dem als Viertes gesagt wird, dass er alt und lebenssatt stirbt. Und das ist das Kennzeichen dieses Mannes, dieses Lehrers, dass er sich ganz intensiv und ganz authentisch in Freud und Leid mit dem Herrn auseinandersetzt. Sowohl mit dem Herrn persönlich, aber auch mit den Menschen, mit denen er lebt, mit seinen Freunden, über das, was er mit Gott erlebt. Das halte ich für etwas ganz Wichtiges im Glauben, dass wir authentisch sind in unserem Glauben, Gott gegenüber, den Menschen gegenüber. Leider erlebe ich das auch in gläubigen Gemeinden immer wieder, dass vieles zu so einem, ja, frommen, dogmatischen Theater verkommt. Da gibt es so die 25 theologischen Richtigkeiten, die jeder nachspricht, aber das so wenig wirklich gelebte Beziehung mit Gott. In eine lebendige, ehrliche Beziehung mit Gott gehört natürlich als erstes Lob und Dank. Aber da hat auch die Klage seinen Platz. Das ist nicht etwas, was ich mir ausdenke als irgendeine neue theologische Methode. Das ist das, was uns die Bibel sagt, was uns die Väter, die Lehrer des Glaubens lehren. Ich denke an einen Jeremia, den großen Lehrer Israels, den großen Propheten. Wenn man seine Konfessionen liest, da schreit er Gott an und verflucht sein Leben. Da sagt er, ich wünschte, ich wäre gar nicht geboren. In seinen Klageliedern spricht er davon, Herr, wenn ich bete, dann stopfst du dir die Ohren zu. Er klagt Gott an. Da fragen wir uns, dürfen wir denn das? Ja, das dürfen wir. David, von dem ich gerade sprach, der schreibt im Psalm 22, ein Klagepsalm. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist fern, mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nichts und des Nachts und ich finde keine Ruhe. Das schreibt David und der Herr Jesus stirbt mit diesen Worten auf den Lippen. Wir dürfen auch Gott die Klage bringen. Das gehört zu einer authentischen Beziehung dazu. Mit meiner Tochter möchte ich doch nicht eine Beziehung führen, wo die immer nur zu mir kommt und sagt, Papa, du bist ein lieber Papa und ich habe dich gerne, du bist der Allergrößte, freue ich mich natürlich drüber. Aber ich will mich mit ihr auch kritisch auseinandersetzen, wenn sie traurig ist, das soll sie mir sagen. Sie soll mir ihr Leid klagen, dafür bin ich ja da und das wäre furchtbar für mich, wenn sie die Beziehung zu mir auf so ein theatermäßiges, nur Lobhudelndes beschränken würde. Das Authentische gehört mit dazu. Wenn wir alles hinnehmen, was von Gott käme und zu sagen, hat schon irgendwo seinen Sinn und seinen Zweck, dann sind wir im Buddhismus angekommen, nicht so nach dem Motto, nicht irgendwo ein Karma, das muss ich abarbeiten. Das ist Religion. Wir haben einen lebendigen Gott, mit dem wir über unser Leid sprechen dürfen. Gott sei Dank. Und dazu möchte ich dir Mut machen, einfach ganz konkret mit Jesus das auch zu besprechen. Und das auch als konkreten Tipp. Sag Jesus einfach in der nächsten Woche mal ganz offen, was dir an deinem Leben nicht gefällt. Du darfst gerne auch vorher eine ganze Stunde Gott Gedanken gepriesen haben. Das ist wichtig, gar kein Thema, das ist vermutlich auch wichtiger. Aber das andere darfst du auch machen. Und glaub mir, gerade in diesen intensiven Auseinandersetzungen in und mit dem Leid, da kommen wir im Glauben weiter, da wachsen wir im Glauben. Es ist nicht umsonst, dass uns Gott hier den Hiob vor Augen stellt als Lehrer des Glaubens, der sich dabei so viele Kapitel in seinem Buch da ergeht, in dieser Auseinandersetzung. Da sollen wir lernen, dass wir das genauso tun wie hier. Und dann noch fünftes und letztes, was wir lernen können an den Lehrern des Glaubens, die alt und lebenssatt starben, dass wir auf unseren Nächsten achten sollen. Das ist ein fünfter und letzter, das ist der Jojada, das ist der hohe Priester in Jerusalem gewesen, der um 850 gelebt hat. Von dem wissen wir, dass er sich um die Bedürftigen und Armen besonders gekümmert hat. Da war eine Frau gewesen, die Atalia, die hatte da ein ganzes Königsgeschlecht versucht auszurotten. Bis auf ein kleines Kind, den Joasch, hatte sie alle getötet, weil die militärische Macht hatte. Da hat Jojada diesen Joasch im Tempel untergebracht und 6 Jahre hat er ihn verborgen. Ist er dann König geworden. Jojada hat großen Einfluss als Lehrer auf diesen Joasch gehabt, hat ihn recht angeleitet, in der Bibel steht, solange Jojada da war und sich um Joasch gekümmert hat und Einfluss auf den König hatte, da ging Israel, der Jude, einen guten Weg. Aber als er gestorben war, ist Joasch leider abgefallen. Aber das war ein Mann, dieser Jojada, der alt und lebenssatt starb, der sich dadurch auszeichnete, dass er auf seinen Nächsten achtete. Das ist ja auch so eine alte christliche Weise, die wissen wir, dass das höchste Gebot, das Jesus neben dem nennt, neben dem, dass wir den Vater, den Herrn lieben sollen von ganzer Seele, dass wir unseren Nächsten lieben sollen. Und auch das gehört zu einem erfüllten Leben dazu, was uns die Lehrer, die Väter des Glaubens zeigen. Wir sollen auf unseren Nächsten achten. Und auch das ist ein konkreter Auftrag, den du hast für die nächste Zeit, für die nächste Woche, für den nächsten Monat. Gott sagt dir, du sollst auf deinen Nächsten achten. Und das ist ja das Geheimnis des Nächsten, dass nicht der der Nächste ist, den wir gerne zum Nächsten hätten, so wie wir uns Freunde aussuchen, wo wir wählen. Nein, beim Nächsten ist das anders als bei den Freunden. Der Nächste ist nicht der, den ich zum Nächsten machen möchte, sondern der Nächste ist der, der von mir möchte, dass ich ihn zum Nächsten werde. Und derjenige, der als Nächstes an dich rantritt und von dir möchte, dass du ihm zum Nächsten wirst, in deiner Schule, an deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie, in deinem Umfeld, wo du lebst, in der Gemeinde, dem sollst du zum Nächsten werden. Du sollst auf die Nächsten achten, so wie Jojada auf seinen Nächsten geachtet hat. Gedenkt an eure Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Ihr Ende schaut an und folgt ihrem Glauben nach. Das waren die fünf Männer, die in der Bibel alt und lebenssatt sterben durften. Wir haben so einen kleinen Blick auf ihr Leben genommen, haben ihren Glauben angeschaut. Ich möchte zum Schluss noch einmal kurz wiederholen, was wir kurz an ihnen lernen durften. Erstens, Gott neu zu vertrauen. Zweitens, den Mitmenschen nicht zu misstrauen. Drittens, Buße zu tun. Viertens, sich mit Gott auseinanderzusetzen. Fünftens, auf den Nächsten zu achten. Wenn ihr diesen Lehrern nachfolgt, dann wird Gott euch segnen. Amen. Der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen. Wir hören den Instrumentalstück und denken noch einmal über das Gehörte nach.